Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wir befinden uns im Wandel. Das Klima ist maßgeblich daran beteiligt. Und damit werden sich auch unsere Gärten ändern. Allen voran der Wassergarten. Müssen wir ihn neu erfinden? Moin, mein Name ist Jörg von Edition Aqua und in dieser Folge geht es um den neuen Wassergarten. Schon mal davon gehört? Richtig, wir hatten schon ein Gespräch zu diesem Thema. Doch aus diesem Gespräch sind ein paar Aspekte übrig geblieben, die wir in dieser zweiten Folge nachholen möchten. Ist der Wassergarten noch zu retten? Und welche Funktionen sollen Wassergärten in Zukunft übernehmen? Und zwar über die Grundstücksgrenze hinaus. Müssen wir den Wassergarten radikal neu denken oder uns auf Altes besinnen? Darüber spreche ich erneut mit Michael Messner. Ich freue mich drauf.
Ja, irgendwie unterschwelligen Bedrohungen, die aber noch keiner so richtig greifen kann. Also dein Beispiel mit den Versicherungsbeiträgen stimmt. Die haben sich allein in den letzten 10 Jahren in manchen Gebieten mehr als verdoppelt aufgrund der dort stattgefundenen Naturereignisse. Aber das scheint noch nicht stark genug zu sein, weil das auch so ein schleichender Prozess ist. Wenn man aber einfach mal vor Augen hat, dass eine Kommune in 10 Jahren doppelt so viel ausgeben muss für die Beseitigung von Klimaschäden, ja, wissen wir, wie die kommunalen Haushalte heute aufgestellt sind, dann ist das der endgültige Todesstoß.
Moin Michael, ich freue mich, dass du erneut Gast in meinem Podcast bist. Wie geht's dir?
Hallo Jörg, vielen Dank, dass ich da sein darf und mir geht es total gut. Ich stelle mir jetzt gerade akut die Frage, warum wir uns immer bei so einem Sauwetter treffen. Ja, es ist Februar 2026 und wir haben, glaube ich, gefühlt die 280. Woche Schnee, aber ansonsten geht's mir super gut.
Ja, wir haben mal wieder Winter und das ist, ich finde es auch eigentlich ganz schön. Es wird ja auch wieder Frühling, ist ja schon angekündigt und dann wird es wieder warm und wieder Regen und irgendwie haben wir immer was zum Meckern übers Wetter, aber das können wir noch nicht beeinflussen und das ist schön. Was wir allerdings beeinflussen können, ist, dass du einmal für alle, die dich noch nicht kennen und die heute zum ersten Mal reingehört haben, erzählen kannst, in kurzen, knappen Worten, weil die längere Version könnt ihr in den anderen Podcast-Episoden hören. Wer ist Michael Messner?
Also vom Sternzeichen her nicht, aber ansonsten bin ich Wassermann durch und durch. Das heißt, ich beschäftige mich beruflich in 2 Firmen mit dem Thema Wasser, bin geschäftsführender Gesellschafter der Messner Produktions GmbH. Da produzieren wir Produkte für den Wassergarten, insbesondere Pumpen. Und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Messner KG und da gehen wir auch über 2 verschiedene Marken in das Thema Wasser und Wassermanagement rein. Und meine Hobbys sind Wasser und meine Leidenschaften sind Wasser und mein Lieblingspodcast ist Wasser. Insofern bin ich ein Wassermann.
Das finde ich super. Ich finde es jetzt ein bisschen einseitig, also aber gut, wenn du sagst, es ist nur Wasser, muss ja jeder für sich selber entscheiden. So, im letzten Gespräch, und wir befinden uns ja heute in dem zweiten Gespräch in der Fortsetzung zur ersten Episode. Ich verlinke die natürlich auch für alle, die das noch nicht gehört haben. Macht es, weil es ist keine Grundvoraussetzung, das zu hören, aber es erleichtert vielleicht das eine oder andere. So, im letzten Gespräch hast du das nasse Grab für den guten alten Wassergarten ausgehoben. Also jetzt steht der an der Grabeskante und fragt sich, soll ich springen oder bekomme ich noch eine Chance? Und du stellst in der letzten Folge und auch generell jetzt erstmal unseren bisherigen Umgang mit Wasser und dem Wassergarten in Frage. Finde ich immer erstmal spannend. In der letzten Folge haben wir uns da mehr über den privaten Bereich und die privaten Wassergärten unterhalten. In dieser Episode wollen wir eher auch den Fokus auf die Gesellschaft legen und die in den Vordergrund bringen. Jetzt habe ich mich bei der Vorbereitung auf diese Folge gefragt, ob wir den Begriff Wassergarten überhaupt noch so übernehmen können. Also muss der neue Wassergarten vielleicht auch einen neuen Namen bekommen?
Also, da können wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ich empfehle jetzt schon jedem Hörer und jedem Verfolger von Jörgs Podcast eben genau diesen Link nochmal zu klicken, denn wenn Jörg eben sagt, ich grabe dem Wassergarten sein Grab, dann stimmt das nicht, weil ich habe gerade beim letzten Mal noch ganz klar gesagt, ich bin ein großer Fan und werde ein immer größerer Verfechter von Wassergärten, und zwar in jeder Art, sowohl im Privatraum als auch im öffentlichen Raum. Also, klickt den Link und hört euch das nochmal an. Auf der anderen Seite, ja klar, der Wassergarten, wie wir ihn jetzt im Moment gerade nennen, ist der Teich von gestern, ist das Freilandaquarium aus dem späten 19. Jahrhundert. Und die Zeitreise geht weiter zurück und geht natürlich auch weiter nach vorne. Insofern kann man den Wassergarten sicherlich auch anders nennen. Hast du eine Idee?
Naja, also ich habe ja ganz bewusst provokant angefangen und gesagt, dass du den guten alten Wassergarten in Rente schicken möchtest oder über die Kante schubsen. Was hältst du von Regengärten? Also es gibt ja dieses Konzept des Regengartens. Und theoretisch könnten wir vor dem Hintergrund, dass wir sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir ein anderes Klima haben, dass wir andere Niederschläge haben, dass wir anders mit dem Wasser umgehen müssen, dass wir sagen, der Wassergarten heißt ab jetzt Regengarten.
Ich frage noch mal ein bisschen weiter, wo gibt es dieses Konzept des Regengartens oder wo entspringt das?
Oh, das gibt es tatsächlich in dem Bereich der blau-grünen Infrastruktur. Gibt es die Regengärten. Sie sind natürlich dann eher ein Teil des Gesamtkonzeptes. Wenn man das jetzt ein bisschen runterbricht, dann wäre das ein Teil der Schwammstadt, könnte ein Regengarten sein. Aber wir haben ja nur die Situation, wir haben eine Fläche, auf der wir das Wasser, das vom Himmel tropft, mehr oder weniger stark, auffangen wollen etwas damit machen, anstatt es in die Kanalisation zu leiten. Wir wollen es nutzen für unsere Gärten. Und solche Regengärten tragen unter anderem dazu bei, dass die Wasserqualität besser wird, weil es eben eine mineralische Komponente hat, die das Wasser dann auch reinigt. Es fördert die Biodiversität, für das du ja auch das verlinke ich nochmal, ist ja etwas, was du auch auf deine Fahnen geschrieben hast, dass du sagst, du möchtest die Biodiversität in künstlichen Gewässern erhöhen. Also Lebensräume schaffen für Pflanzen und Tiere. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann könnte so ein Regengarten, ja, und ich finde tatsächlich auch ganz sympathisch, den Begriff. Also für mich ist er positiv konnotiert. Als Synonym für den neuen Wassergarten nehmen.
Also finde ich auf jeden Fall einen weiteren guten Ansatz. Wir haben ja im letzten Jahr, als wir eben über das Thema eigentlich das erste Mal gesprochen haben, gemeinsam auch den Begriff des Schwammgartens als Pendant zur Schwammstadt kreiert. Und zum Schwammgarten passt wiederum auch der Regengarten, weil was, wenn nicht der Regen, kann den Schwamm füllen? Also bei Regengarten denke ich vielleicht eher an sofort sichtbares Wasser, was dann auch gestalterisch nach Regenfällen zur Verfügung steht. Im Schwammgarten denke ich vielleicht eher an nicht sofort offensichtlich sichtbares Wasser oder reproduzierbares Wasser, was ich erstmal sammle, um es dann kontrolliert in die ein oder andere Anwendung zurückzugeben, eben dezentral oder lokal und dezentral. Das sind keine Gegensätze, sondern das sind Dinge, die kann man gut gemeinsam weiterdenken, klar.
Nur haben wir ja gesagt, in dieser Episode wollen wir uns ein bisschen mehr um das Thema gesellschaftliche Aspekte auch des Wassergartens kümmern oder Regengartens, je nachdem, was wir uns vielleicht überlegen. Oder auch alle anderen, die da draußen Ideen dazu haben, schreibt es einfach in die Kommentare und wir können da gerne mal drüber diskutieren. In der Vorbereitung habe ich ein bisschen recherchiert und es macht schon ein bisschen Sorge, denn wenn wir in die Historie zurückgucken, auch das haben wir schon mehrfach gesagt, ist die Situation, die alten Wassergärten waren immer auch ein Zeichen der Macht der Menschen, sowohl sie sind reich, sie haben viel Macht, als auch die Macht des Menschen über die Natur, in dem Fall über das Wasser. Nur ist es heute ja so, dass laut verschiedenen Studien eine Biophobie um sich greift. Also immer mehr Menschen haben Angst vor der Natur, Angst vor dem Wasser, immer weniger können schwimmen. Und erstaunlicherweise wird das auch noch vererbt. Also das sagt eine Studie aus Schweden zumindest, dass diese Angst vererbt wird. Wachsen deshalb immer mehr Kinder mit Angst vor Wasser auf und deshalb gibt es diese Angst vor Wasser bei uns. Also dieses Abwenden auch vom Wassergarten, weil die Menschen sagen, eine Rasenfläche ist sicherer. Und damit wird der Wassergarten ja auch quasi an der Grabeskante.
Das schlage ich mal gerade ungefähr ja fast ein Vierteljahrhundert zurück. Da habe ich eine Erfahrung gemacht. Auch damals habe ich mich schon beruflich mit Wasser beschäftigt. Wir schreiben das Jahr 2002 und wir hatten das erste sogenannte Jahrhundert-Hochwasser an der Elbe. Damals in Lauenburg, relativ weit am unteren Elblauf gewohnt. Und wer die Zeit erlebt hat, der weiß noch, wir haben wochenlang Bilder von langsam ansteigenden, den Scheitelpunkt erreichenden und abschwellenden Wasserpegeln im Fernsehen gesehen, live übertragen, gesehen, wie teilweise Kulturdenkmäler randvoll gelaufen waren mit Wasser, aber eben auch ganz viele Privathaushalte. Und ich habe dann in den Jahren danach mit einem sehr schönen Projekt Kontakt bekommen und das beschäftigte sich damit, den Kindern die Angst vor diesen Fluten wieder zu nehmen, indem wir Wasserspielplätze eingerichtet haben, indem wir den Kindern überhaupt wieder den, ja, was ist normal, aber den normalen Umgang mit Wasser versucht haben näher zu bringen oder auch pädagogisch beizubringen. Und da hat sich tatsächlich die Angst, die existenzielle Angst der Eltern, die so eine Flut oft angerichtet hat, auf die Kinder übertragen. Und die Kinder haben es dann ja bewältigen müssen, teilweise mehr als die Erwachsenen, die es einfach nur noch verdrängt haben und weggezogen sind vom Strom oder so. Also insofern, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die generationenübergreifend ist, ob nun genetisch oder sozial bedingt, sozialisiert bedingt. Das überlasse ich den Experten. Ich bin nur doofer Ökonom, das muss ich nicht wissen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ja?
Ja, erzähl weiter.
Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir insgesamt, und das ist ein ganz klarer gesellschaftlicher Kontext, die Nähe zur Natur verlieren. Und damit eben auch die Erfahrung mit den Elementen. Wir sind in Norddeutschland angesiedelt, wir sind mit Wind jeden Tag gesegnet. Wenn jetzt jemand aus einem weiter im Binnenland liegenden Lebensraum zu uns kommt, dann stellt er als allererstes immer erstmal fest, oh, bei euch ist es immer windig. Und was am ersten Tag noch schön ist, das wird spätestens nach der ersten Woche nervig. Also man... Und uns Nordnasen fällt es aber gar nicht mehr auf, weil es zu unserem Lebensalltag dazugehört. Und wenn es mal ein bisschen steifer bläst, dann lehnen wir uns halt ein paar Zentimeter mehr nach vorne und fallen noch lange nicht um. Also ich glaube, den Umgang mit Wasser kann man wieder erlernen. Und ja, der geht der Gesellschaft gerade ganz deutlich ab. Und wir sehen es ja auch an der Anzahl der Schwimmer beziehungsweise eben der Nichtschwimmer. Wir kriegen immer mehr Nichtschwimmer in den jüngeren Jahrgängen. Und ja, wenn ich nicht schwimmen kann, dann habe ich natürlich Angst, zumindest ab einer gewissen Wassertiefe, mich dann mit dem Element, auf das Element einzulassen.
Ist es dann unsere Aufgabe als Wassergartenprofis in der Richtung zu agieren, also den Wassergarten auch in der Richtung neu zu denken, dass wir genau solchen Tendenzen entgegenwirken? Also das ist ja ein Paradigmenwechsel auch im, ja, vielleicht nicht unbedingt ein Paradigmen, aber es ist zumindest ein völlig neuer Ansatz zu sagen, dass wir jetzt nicht rausgehen und sagen, wir machen einen Wassergarten, weil er schön ist und weil man, keine Ahnung, Koi oder einen Schwimmteich oder ein Spiegelbecken oder sonst irgendwas haben will, sondern weil wir sagen, da entwickelt sich gerade etwas in unserer Gesellschaft und wir als blau-grüne Branche haben die Chance, unseren Anteil einzubringen, um da entgegenzuwirken.
Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Also ich, gerade wenn wir über den öffentlichen Raum sprechen, dann bietet sich da ja auch die Möglichkeit, ganz, ganz freiwilligen Kontakt herzustellen. Also das sind Angebote, die wir im öffentlichen Raum ganz allenthalben machen. Also Klassiker ist eine Parkbank, da kann ich dran vorbeilaufen oder ich kann mich draufsetzen. Es ist ein Angebot und das gilt natürlich für jede Wasserfläche auch, die ich mehr oder weniger funktional einbinden kann. Gute Beispiele bringen uns zum Beispiel die Dänen, die in ganz stadtnah angrenzenden Bereichen ihre Badeanstalten einrichten als auch sozialen Treffpunkt, die aber auf der anderen Seite auch einfach die Nähe zum Wasser damit fördern. Und wenn ich mir das jetzt städteplanerisch auf eine Innenstadtlage in Deutschland transferiere, dann kann ich mir super gut vorstellen, dass man solche Konzepte auch dort einbringen kann.
Naja, also das ist ein schönes Stichwort, weil wir fließen jetzt gerade so ein bisschen durch die Themenbereiche durch, aber wenn wir dabei bleiben zu sagen, dass es einerseits eine Aufgabe von uns als Unternehmen ist und andererseits auch eine Aufgabe der Gesellschaft ja irgendwie ist. Also sprich, ich will jetzt nicht sagen der Politik, aber der Kommunen, der Städte zu sagen, wir müssen auch gucken, dass wir diese Wasserflächen erhalten, dass die Wasserflächen da sind, um dieser Gefahr der Biophobie entgegenwirken zu können. Aber tatsächlich ist ja der Fakt eher so, dass die Wasserflächen sukzessive aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Also die Brunnen, ich meine, glaube ich, jeder von uns irgendwie, der mal durch eine Stadt läuft, wenn es warm ist, und dann kommen solche Fontänen aus dem Boden wieder, die nicht nur die Kiddies durchjagen, sondern auch die jungen Erwachsenen und auch die älteren Erwachsenen da durchlaufen und einen Heidenspaß haben. Aber so aus meiner Jugend, Stadtbrunnen, der Treffpunkt. Ja, die sind dann halt irgendwann nur noch trocken, weil die Kosten zu hoch sind. Also ist das etwas aus deiner Sicht, wo wir sagen, da muss man vielleicht auch mal überlegen, ob die Kosten wirklich zu hoch sind und wir uns deshalb Wasser in der Stadt oder in der Kommune nicht mehr leisten? Oder ist es etwas, das wir uns leisten müssen?
Ich fange mal hinten an. Ja, das müssen wir uns leisten, weil wir die Gewässer in der Städteplanung vor dem Hintergrund des Klimawandels brauchen. Stichwort Verdunstungskälte, Stichwort Speicherflächen, Stichwort Biodiversität, Klimaresilienz. Also da fallen mir ganz, ganz viele Stichworte ein, warum Wasserflächen in der Stadtplanung, in der Planung des öffentlichen Raumes ganz allgemein mehr Beachtung finden müssen. Du hast eben auch die Frage gestellt, es ist unsere Aufgabe als Fachleut, als Fachunternehmen, das Thema in den Fokus zu nehmen. Da glaube ich, brauchen wir einerseits staatliche Rahmenbedingungen, die aber dann auf der anderen Seite auch von unternehmerischen Technologien gefüllt werden müssen, damit eben genau solche Anlagen hinterher auch tragbar werden, und zwar sowohl in Bezug auf den Pflegeaufwand als auch den damit verbundenen Kosten. Denn bevor dein Stadtbrunnen aus der Jugend leer war, war er erstmal furchtbar dreckig und mit Unrat vollgeschmüllt und vollgeschmissen und wurde dann vielleicht nicht gleich zum sozialen Brennpunkt, aber aus der Sicht eines städtischen Bauhofes auf jeden Fall erstmal zum ewigen Ärgernis, weil man neben der Betriebskosten jetzt auch noch die Reinigungskosten hatte. Und da tut sich ein bisschen was. Ja, es gibt die Biophobie, es gibt aber auf der anderen Seite auch die Biophilie, also die Liebe zur Biologie und die Liebe zum natürlichen Lebensraum. Und wenn wir den Staat dann auch nochmal als demokratisches Organ verstehen, der uns Lebensräume ermöglicht, die wir wollen, dann sehen wir ganz viele Ansätze, Grün und Blau in die Stadt zurückzubringen, um eben genau diese Wassererfahrung wieder erlebbar zu machen.
Also, was ich da jetzt so raushöre, ist, ich überspitze es jetzt ein bisschen, ihr seid ja selber schuld, dass ihr keinen Stadtbrunnen mehr habt, weil ihr ihn ja dauernd vermüllt. Und das habt ihr jetzt davon, dann habt ihr eben Angst vorm Wasser. Das ist sehr überspitzt ausgedrückt eine Idee, die man natürlich verfolgen kann, was vielleicht tatsächlich auch der Realität entspricht, die wir jetzt bei uns hier haben. Du bist ja viel unterwegs gewesen. Du bist viel unterwegs und hast viele andere Länder kennengelernt. Wie sieht's denn da aus? Also wenn wir mal einen Blick über die Landesgrenzen schweifen lassen oder über die Kontinentgrenzen, du bist da im Zeichen des Wassers unterwegs. Was ist dir dabei aufgefallen? Gibt es da einen anderen Umgang in der Gesellschaft, in den Gesellschaften mit Wasser?
Na, es gibt oft eine andere Wertschätzung. Also in einem Land, in dem immer weniger Niederschlag fällt, als die Gesellschaft zum Überleben benötigt, gibt es automatisch ein anderes Verhältnis zu Wasser. Wir leben hier noch im wahrsten Sinne des Wortes in einer Überflussgesellschaft und Wasser hat in unserer auch Kultur keinen besonderen Stellenwert. Und so gibt es auf der einen Seite eine kulturelle Prägung verschiedener Gesellschaften, wie eben zum Beispiel in Asien, bis hin zu Wohlstandsassoziationen, die mit Wasser sofort einhergehen, zum Beispiel in der Gesellschaft in China oder auch in Indonesien. oder andere kulturelle Verortungen, wie in Japan zum Beispiel. Und es gibt funktionale Verortungen, wo man sagt, wir als Gesellschaft brauchen Wasser. Und obwohl wir wie Singapur zum Beispiel vom Meer umgeben sind, haben wir davon nicht genug. Und jeder Tropfen, den wir hier verbrauchen, den müssen wir entweder vorher sehr sinnvoll sammeln oder wir müssen ihn dem Meer anderweitig technisch abbringen. Und dann stellt sich ganz automatisch eine andere Wertschätzung des Wassers ein. Also das sind Länder, in allen Ländern, die ich eben angesprochen habe, käme kein Mensch auf die Idee, auch nur einen Joghurtbecher in einen Brunnen zu werfen, weil er genau weiß, dieses Wasser könnte sein Trinkwasser von morgen sein.
Hm. Gibt es da Wassergärten in unserem Sinne? Also so wie wir sie kennen?
Ja. Also Japan ist eine der kulturellen Wiegen von den Wassergärten, die wir heute kennen.
Okay. Also da ist ja die Wertschätzung zum Koi auch anders. Also von daher glaube ich, ist allein schon deshalb das Wasser natürlich eine andere, hat da einen anderen Stellenwert. Wahrscheinlich, das können wir beide jetzt natürlich nicht ändern, aber ich denke, zumindest können wir den Anstoß dazu geben, dass man vielleicht mal drüber nachdenkt. Wir haben ja eine ganz tolle EM gesehen im Handball und ich mache den kleinen Schwenker und dann hieß es, warum sind die Dänen so gut? Und da gibt es eben diese Geschichte, dass der eine Trainer gesagt hat, naja, bei uns in Dänemark sind die Hallen eben immer offen, rund um die Uhr, da können alle hin und immer spielen. Und das funktioniert erstaunlicherweise, dass da eben nichts irgendwie verschwunden wird oder da randaliert wird oder sonst was. Aber deshalb sind sie so gut im Handball. Aber wir holen auf. Vielleicht ist das auch ein Punkt, ne? dass wir dort sagen, es muss, das Mindset muss in der Gesellschaft ein bisschen geändert werden. Also zum Thema Wasser.
Und genau, und da sind wir aber wieder am Anfang der Frage, haben wir so eine gewisse Wasserphobie entwickelt? Ich werde immer eher Dinge versuchen zu, ja, ich sag ruhig mal, zu schädigen, mit denen ich nicht so ein gutes Verhältnis habe. Es muss ja nicht immer gleich Angst sein, es reicht ja auch einfach nicht so ein gutes Verhältnis. Und das ist schon auch eine Aufgabe, der wir uns auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, aber auch der gesellschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels stellen müssen. Wir sagen immer, Klimawandel ist, das hat so eine negative Konnotation mittlerweile bekommen. Mhm. Und ich nutze mittlerweile lieber das Wort Klimaänderung, weil das noch nicht so abgegriffen ist und irgendwie auch ein bisschen neutraler zu klingen scheint, zumindest in meinen Ohren. Ganz zum Schluss sind wir ja auf diesem Planeten nicht wirklich dominierend, sondern wir sind halt zusammen mit vielen, vielen anderen Lebensarten auf diesem Planeten und müssen so ein bisschen vielleicht auch daran arbeiten, dass wir das wieder ein bisschen mehr in den Fokus bringen. Und daraus ergibt sich dann automatisch ein anderes Verständnis eben auch zum Beispiel von Wasser und Wasserlandschaften und Wassergärten. Ganz, ganz gut finde ich den Ansatz zu sagen, wir müssen Wasser einfach erlebbarer machen. Und das ist eben einerseits der innerstädtische Brunnen, das sind aber auch größere Wasserflächen im Stadtrandbereich, die gleichzeitig vielleicht auch als Oberflächenspeicher dienen mögen und die man aber auf der anderen Seite eben auch landschaftlich erlebbar, erfahrbar machen kann. Und damit müssen wir uns als Gesellschaft, glaube ich, auseinandersetzen, ja.
Mhm. Du hast ja gerade schon das biophile Design angesprochen. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist ja im Endeffekt das genaue Gegenteil der Biophobie. Und magst du noch mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt, was wir vielleicht damit verändern können?
Also das biophile Design, dahinter verbirgt sich der Anspruch einer Architektur, dem Menschen wieder so viel wie möglich, also in dem menschlich geschaffenen baulichen Umfeld so viel wie möglich Natur und natürliche Elemente einzubinden. Das kann über die Materialauswahl sein, dass man eben weniger Beton und mehr Holz baut. Das kann sein, indem man wieder mehr Pflanze und mehr Biomasse einbringt. Wir kennen zum Beispiel diese Moosbilder, ne? Das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Und natürlich ist dann auch, sind Lufträume, Lichträume und Wasserräume die nächsten Elemente, die dann folgen. Und kennengelernt habe ich das in Japan, mitten im innerstädtischen Bereich von Nagoya, wo ich mir dann habe erklären lassen, dass ein Restaurant deswegen so einen wahnsinnig guten Zulauf erfahre, nicht etwa, weil der Koch so gut sein soll, sondern weil sie die schönste Bachlauflandschaft im Innenhof haben und weil alle Menschen am Sonntag nichts Besseres zu tun haben, als sich diesen Bachlauf für ein paar Minuten erlebbar zu machen. Und dann habe ich mich damit ein bisschen näher auseinandergesetzt und dahinter steckt tatsächlich dieses biophile Design, das Pate stand bei der gesamten Entwicklung dieses Restaurants. Und wenn Menschen dann zum Essen freiwillig sich in diese Richtung entscheiden und sagen, da gehe ich gerne hin, weil da halte ich mich gerne auf, dann muss Essen deswegen nicht zu einer Nebensache werden. Aber dann merken wir, es gibt eben andere wichtige Entscheidungsmerkmale in unserem Leben, die uns in die eine oder andere Richtung ziehen. Und dann ist das biophile Design möglicherweise auch Pate für die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer Zeit.
Mhm. Biophiles Design geht ja davon aus, dass die Menschen so eine angeborene Verbindung zur Natur haben und alles, was an natürlichen Elementen da ist, ihnen gefällt und sie entspannt und ihnen gut tut. Da gehört zu den Elementen gehört natürlich Wasser, unbestritten, und das Grüne auch mit dazu. Also ist das etwas, wo du für die Zukunft, für den Wassergarten oder wo du für den Wassergarten auch noch eine Zukunft siehst? Also dass es ein nicht nur ein Element dieser Schwammstadt wird, sondern vielleicht auch ein Element dieses biophilen Designs? Das ist für viele, glaube ich, eher noch ein Fremdwort.
Mhm. Also das biophile Design ist für mich auch noch relativ neu und es erklärt für mich aber im Nachhinein tatsächlich genau diese Tendenzen, warum die Menschen am Wochenende raus ins Grüne fahren, bin gerade ein bisschen am Zögern oder gefahren sind. Wir erleben natürlich auch immer größere Teile unserer Gesellschaft, die damit nicht mehr so viel anfangen können, aber vielleicht auch da wieder nochmal mehr ein Plädoyer, dass wir sagen, wir müssen eben mehr natürliche Lebensräume für uns als Menschen zurückgewinnen. Ja, das biophile Design erklärt auf der anderen Seite eben auch zum Beispiel, warum wir uns in begrünten Räumen wohler fühlen als in unbegrünten Räumen. Das erleben wir im Moment auch in der Arbeitswelt, dass mehr und mehr vertikale grüne Wände zum Beispiel in Großraumbüros installiert werden, dass wir auch klimaverbessernde Maßnahmen haben, wie eben zum Beispiel Wasserwände in größeren Räumen, Malls, Shopping Malls, aber auch in Bürogebäuden zum Beispiel. Einerseits, weil sie Staub binden, auf der anderen Seite, weil sie ein gutes Klima, also eine gute Luftfeuchtigkeit schaffen, diese trockene Heizungsluft ein bisschen feuchter machen, sie teilweise auch Viren und Bakterien fangen. Also in diesem biophilen Design steckt eine ganze Menge mehr, als man das vielleicht erstmal so wahrnehmen möchte. Und diese Sehnsucht des Menschen hin zum Natürlichen, die mag langsam abtrünnig sein, weil wir eben mit immer mehr auch digitalen Reizen überflutet werden. Da gibt es die ersten Studien, die versuchen, das ein oder andere an natürlichen Elementen auch zu virtualisieren. Das klappt erstaunlich gut. Ich mit meinen mittlerweile 55 Lebensjahren würde sagen, beängstigend gut, weil für mich Natur einfach nur in der Natur stattfindet. Aber wir werden möglicherweise in den nächsten Generationen auch andere Wahrnehmungen erfahren. Und insofern glaube ich, gibt es über das biophile Design in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr zu entwickeln und kennenzulernen. Und ich nehme noch mal eine andere Erfahrung mit rein. Es gibt in den deutlich wärmeren Regionen, ich habe Indien vor Augen, ich habe auch Teile von Japan vor Augen, ich habe Indonesien vor Augen, dort werden Hausgärten im wahrsten Sinne des Wortes realisiert, da wandern die Gärten in die Häuser, weil es im Sommer außerhalb der Häuser so unerträglich heiß wird, dass man sagt, da hält sich keiner mehr gerne auf, tagsüber sowieso nicht und auch in den Abendstunden kaum noch, weil es selbst nachts kaum unter 30 Grad abkühlt. Aber dann fehlt den Menschen plötzlich das Grün und dann holen die sich das in ihre Häuser zurück und legen wirklich Gärten im Haus an. Wer sich ein bisschen mit der japanischen Architektur auseinandersetzt, der weiß, Der Japaner muss sehr, sehr kompakt bauen, weil das Land sehr, sehr dicht bevölkert ist. Aber wenn ich dann einen Raum habe mit vielleicht 16 oder 18 Quadratmetern und das ist dann so der Wohnraum, in dem sich die Familie die meiste Zeit aufhält, dann glaubt man es kaum, aber dann werden teilweise noch 1 bis 2 Quadratmeter für ein im Boden befindliches Beet hergegeben. Und dann gibt's da vielleicht sogar einen ganz kleinen Bachlauf drin. Und es wird gehegt und gepflegt, weil es eben den Menschen etwas zu geben scheint, was sie außerhalb der eigenen 4 Wände nicht mehr so gut erleben können, weil es eben zu heiß wird. Fand ich total spannend.
Ja, das ist super spannend. Also gerade das zahlt ja eigentlich auf dieses biophile Design ein. Mhm. Und wenn man den Studien glaubt, die dort gelaufen sind, dann hat das ja tatsächlich auch einen enormen Einfluss auf unsere Psyche und am Ende des Tages auf die Leistungsfähigkeit. Also es gibt Studien an Schülern und in Unternehmen, wo es heißt, 6% ist die Leistungsfähigkeit gesteigert und das Wohlbefinden und dementsprechend die Kreativität um zu 15% gesteigert. Also in einer biophil designten Umgebung. Und da komme ich dann nochmal drauf zurück, ist das dann nicht tatsächlich die Aufgabe, wenn die Unternehmenden und wenn die Städteplaner, die Architekten um diese Bedeutung wissen, von Wasser, von einer in Anführungsstrichen blau-grünen Architektur und wir jetzt aufgrund des Klimawandels, der Klimaveränderung eine blau-grüne Infrastruktur brauchen. Ist es dann nicht auch unsere Aufgabe, diesen Wassergarten so neu zu erzählen, die Geschichte des Wassergartens, zu sagen, das ist der neue Ansatz, den wir jetzt brauchen, weil wir brauchen ihn für Biodiversität, für Überflutungsschutz, für unsere Lebensgrundlagen, für unser Wohlbefinden. All diese Dinge zahlen ja darauf ein, dass es uns am Ende besser geht in jeder Beziehung.
Auf jeden Fall. Also wer sich die Schäden vom Ahrtal anschaut, der weiß, gerade auch vor dem Hintergrund der dort vorher stattgefundenen intensiven Kultivierung und Bebauung, zieht so ein dramatisches Ereignis natürlich auch immense gesellschaftliche Kosten nach sich, die andere Naturkatastrophen aufgrund eben dieser Intensität der vorherigen Bebauung manchmal um ein Mehrfaches übersteigen. Also der ein oder andere braucht es ja auch mal schwarz auf weiß. Und dann sind es eben schnöde Geldbeträge, mit denen man Schäden und Kosten der Gesellschaft dann darstellt. Denn selbst wenn es eine Versicherung zahlt, haben wir ja vorher doch alle in diese Versicherung eingezahlt und zahlen ziemlich sicher morgen auch höhere Versicherungsbeiträge, weil die Schäden, die eben zum Beispiel im Ahrtal entstanden sind, vergesellschaftet werden und auf uns übertragen werden. Also alleine schon vor dem Hintergrund, um Schäden zu minimieren und damit auch gesellschaftliche Kosten zu minimieren, ist das auf jeden Fall das Gebot der Stunde. Und der Dialog läuft auch. Diverseste Kreise, die sich mit dem Thema Infrastruktur beschäftigen, führen vom Lippenbekenntnis bis hin zu einer echt guten, praktikablen und auch schon realisierten Lösung gute Ideen mit sich. Und das sind kleinere Messen wie jüngst die Infratech oder jetzt das Flaggschiff schlechthin weltweit, die IFAD in München, die im Mai stattfindet, wo man kein Prophet sein muss, um zu sagen, großer Teil der dort ausgestellten Lösungen, aber auch ein großer Teil der Diskussionsbeiträge und des Rahmenprogramms werden sich eben genau mit diesem Thema blau-grüne Infrastruktur und insbesondere mit der Frage beschäftigen, wie kriegen wir das realisiert? Denn im Gegensatz zu Ländern, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, erleben wir natürlich, dass gerade im innerstädtischen Bereich schon alles bebaut ist und auch alles überbaut ist. Und ja, wir müssen im Prinzip ganze Quartiere neu überplanen. Und das ist in einer demokratischen Gesellschaft, in der jeder auch sein Recht auf Bestandsschutz hat, natürlich eine ziemlich delikate Angelegenheit. Mhm. Und da braucht es genau das, was wir heute auch schon thematisiert haben, quasi so einen gemeinsamen Chorgeist, der sich aus vielen, vielen Stimmen formieren muss, um gesellschaftlich ein Plädoyer für dieses Grüne und für dieses Blaue im innerstädtischen Bereich auszusprechen, um es gesellschaftsfähig zu machen, oder das ist es sicherlich schon, aber um noch überzeugender in die Richtung zu gehen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass da sehr viele schöne Ideen drin sind, am Ende das in Lippenbekenntnissen endet. Denn ich habe mit dem Clemens Kunitsch jetzt eine der letzten Folgen, die ich gemacht habe, da ging es um Auen. Und wir haben nochmal herausgearbeitet, er ist ja Hydrologe, wie wichtig Auen für uns, für unseren Hochwasserschutz, für unsere Biodiversität. Es ist ein Hotspot an Lebenswelt. Also das ist unglaublich, was in Auen lebt. Und du hast gerade das Elbe-Hochwasser gehabt. Wir hatten ja zwei davon. Wir sind da familiär auch näher eingebunden. Und hätte es die Auen und ein Wehr, das gezogen wurde, und auf der anderen Seite auch ein Damm, der gebrochen ist, nicht gegeben, dann wäre Richtung Magdeburg unten sehr, sehr, sehr viel mehr passiert, als tatsächlich passiert ist. Trotzdem ist es am Ende so, obwohl wir wissen, wie wichtig zum Beispiel die Auen, der Überflutungsschutz ist, dass das schon vor 1000 Jahren die Leute wussten. Aber heute heißt es, kannst du gerne machen, aber nicht not in my backyard, wie das so schön heißt. Also von meinem Grundstück kannst du da vorne in dem Teich entlanglaufen, wie du willst, oder in dem Bach, aber von meinem Grundstück kriegst du keinen Meter. Also da ist es doch wieder die gesellschaftliche Aufgabe, auch im Zweifelsfalle irgendwann zu sagen, da steht, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster oder weit übers Ufer, da geht unter Umständen das Gemeinwohl vor dem Wohl des Einzelnen. Ich weiß, dass es schwierig ist und es ist mit Sicherheit so, dass man das total blöde findet, wenn es gerade heißt, hier an dieser Stelle müssen wir aber jetzt die Aue wieder revitalisieren oder wir müssen hier das Gewässer irgendwie nochmal ein bisschen anders machen und dann fällt halt von deinem Grundstück was weg. Aber ist das nicht auch eine Aufgabe, die wir auch nach vorne bringen müssen? Also, dass wir sagen, ein neuer Wassergarten ist eine gesellschaftliche Aufgabe?
Das ist es auf jeden Fall. Also, einerseits vor dem Hintergrund der Gestaltung, wie es hinterher aussieht, aber wir müssen ja auch immer wieder vor Augen haben, so ein Wassergarten ohne Wasser ist ja irgendwie auch nichts. Also wir müssen uns sicherlich auch die Frage stellen, wo kommt denn das Wasser für den Wassergarten in Zukunft her?
Und spannende Frage.
Das fällt entweder auf privaten Grund oder es fällt auf öffentlichen Grund. Heute ist das alles noch gar nicht so relevant, weil wir noch genug Wasser haben. Aber auch da muss man kein Prophet sein. Es kann ziemlich sicher in 20 bis 30 Jahren anders aussehen. Und dann wird man diese Diskussion noch mehr vor dem Hintergrund führen, mein Regen, dein Regen. Und dann ist es natürlich ganz zum Schluss eine gesellschaftliche Aufgabe. Und da geht das Gemeinwohl dann auf jeden Fall vor, um einen möglichst sinnvollen Umgang mit dem Niederschlag einerseits und mit der Wasserlandschaft, mit der Regenlandschaft andererseits dann auch zu führen. Ich sage aber auch, das geht mit einem gemeinsamen Gedanken, mit dem eben schon so zitierten Chorgeist deutlich besser, weil es in der Ökonomie diese Anreizbeitragstheorie gibt und ich werde immer dann bereit sein, meinen Beitrag zu irgendetwas dazuzugeben, wenn der Anreiz für mich subjektiv empfunden ungefähr gleich hoch oder höher ist. Aber gleich hoch reicht eigentlich schon. Und wenn wir dann ja in unserer zahlenbasierten Welt einfach mal die Rechnung machen als Gesellschaft, was kostet es uns, wenn wir heute nicht die und die Maßnahme treffen, um morgen von Hochwassern weniger betroffen zu sein, von Dürreperioden weniger betroffen zu sein oder, dann wird es für jeden von uns einsehbarer, dass wir heute unseren Beitrag dazu leisten müssen.
Naja, er kann ja tatsächlich auch schön sein, wenn wir ihn in Form eines neu gestalteten Wassergartens machen. Und vielleicht auch da nochmal den Hinweis auf die erste Folge unserer kleinen in Wasserkünste-Episode zum Thema Wassergarten, wo wir dann drüber gesprochen haben, wie sowas denn vielleicht auch aussehen könnte. Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen unsicher, in welche Richtung das an Emde gehen würde, denn wir haben es bei dem gerade schon genannten Elbe-Hochwasser gesehen, wir haben es bei anderen Hochwassern gesehen, wir haben es guck dir das Ahrtal an, es wird wieder an denselben Stellen gebaut, es wird wieder an denselben Stellen in der Elbe gebaut. Und am Ende wissen wir, dass wir Überflutungsbereiche brauchen, weil wir leider sehr ungleichmäßig verteilt mittlerweile die Niederschläge bekommen. Und ich gehe noch nicht ganz den Weg mit, dass wir noch genügend Wasser haben. Ich glaube eher, wir haben schon zu wenig Wasser. Und das Gut wird immer kostbarer. Und deshalb müssen wir schon überlegen, und die Versicherungswirtschaft weist ja seit Jahren darauf hin, dass das ein Riesenproblem ist. Und das trifft jeden von uns, weil die Versicherungen einfach immer teurer werden, weil die Schäden immer höher werden. Und wir machen nichts, weil es irgendwie gefühlt doch zu weit weg ist. Und wenn wir das dann mit dem neuen Wassergarten ein bisschen besser in den Fokus rücken können, wäre das doch an sich gut, oder? Also es ist ja nochmal eine andere Aufgabe, die wir, die sich mit dem Thema beschäftigen, nach draußen bringen müssen. Also die schlechte Presse zu einer guten Presse machen.
Mit Sicherheit. Also ganz ohne Frage. Und es ist auch gar nicht unbedingt schlechte Presse, sondern das war vielleicht eben auch so ein bisschen das Ansinnen. Wasserlandschaften sind ja attraktiv, wenn sie nicht gerade vor sich hinmodern oder verlanden oder beides. Gerade so eine Ferienlandschaft in Holland vor Augen, da gibt es viele Ferienparks, die besonders attraktiv dadurch werden, dass sie mit Wasserwegen durchzogen sind, also so ein bisschen nachempfundene Grachten. Und dann hat man eben Häuser, die auf Wassergrundstücken stehen, und das sind immer die, die zuerst vermietet sind. Also man kann das schon in die Richtung gestalten, und man kann dann diese Grachten natürlich auch als Vorfluter oder als entsprechende Speicherkapazitäten mit einrechnen, wenn es dann eben zu einem Starkregenereignis kommt.
Wie machen die das denn? Gibt es dort dann quasi auch Ebbe und Flut im Sinne von, wir haben jetzt einfach mal viel Wasser, oder wir haben wenig Wasser, weil der Grundwasserstand sinkt, oder weil wir zu wenig Niederschlag hatten, oder weil einfach zu viel entnommen wird? Wie machen die das dann, dass es trotzdem noch schick aussieht?
Weißt du das?
Das geht, und das ist gestalterisch dankbar, weil es geht über den Vegetationsübergang im Uferbereich.
Ah, okay.
Da haben wir dann entweder, wird eine Vegetation eingesetzt, die eben diese wechselnden Wasserstände gut verkraften kann, die damit klarkommt, und dann kann ich auch mal 50 oder 70 Zentimeter Wasserstandsschwankungen kompensieren.
Mhm.
Das sieht trotzdem zu jedem Zeitpunkt mal mindestens brauchbar, meistens auch gut aus.
Nur ist es ja so, dass das sind Projekte, die privat finanziert sind. Da verdient dann auch jemand sein Geld damit und wird natürlich gucken, dass es funktioniert und dass die Leute dann kommen, weil es besonders schön ist und ich ein Wassergrundstück habe, das ich zu Hause sonst nicht habe. Im öffentlichen Bereich, das haben wir eingangs diskutiert, sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Brunnen vermüllt, da sind die Stadtparkteiche mit Fahrrädern zugemüllt. In Hamburg ziehen sie ja auch, wie Freiwillige ziehen da regelmäßig dann Fahrräder und E-Scooter und alles Mögliche raus. Dass die Städte da irgendwie keine Lust mehr drauf haben, ist ja auch nachvollziehbar. Müssen wir die Städte, die Kommunen, die Länder irgendwie in irgendeiner Art und Weise so ertüchtigen, dass sie da auch Lust dazu haben, das zu machen? Weil am Ende kostet es Geld. Und dieses Geld fällt nicht irgendwo vom Himmel mit den Regentropfen, sondern das bezahlen wir alle. Mit unseren Steuern, mit unseren Abgaben. Also wie kriegen wir das hin, dass wir da die Wassergärten wieder attraktiver gestalten?
Also ja, das ist richtig, das Modell, was ich eben beschrieben habe. Das ist ein privater Bauträger gewesen, der diesen ganz zum Schluss Ferienpark entwickelt hat, und eine andere Gesellschaft betreibt das heute, beides kommerziell. Das funktioniert allerdings im kommunalen städteplanerischen Bereich genauso. Es gibt eine Menge Initiativen mittlerweile bundesweit, die Stadtentwicklung und Wohnraumentwicklung auch in kommunaler Hand betreiben. Also in Niedersachsen gibt es zum Beispiel die NILEG, das ist die Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft, die unterstützt Kommunen bei der Realisierung kommunaler Wohnprojekte und macht das ziemlich gut. Ich glaube, glaube, wenn wir Unternehmenden an der Stelle Beiträge leisten können, dann ist es einfach Lösungen aufzuzeigen, wie solche Wasserlandschaften auch ohne große Betriebskosten realisiert werden können und trotzdem attraktiv sind und attraktiv bleiben. Und das gegebenenfalls auch an geeigneter Stelle in die Gesellschaft tragen und dann so ein bisschen Push-Pull umdrehen und wir die Gesellschaft einfach auch zu Nachfragern nach solchen Wohnlandschaften, Wasserwohnlandschaften machen. Und das funktioniert in manchen Kommunen schon erstaunlich gut. Und es funktioniert insbesondere dann erstaunlich gut, wenn sich die Kommunen schon mal über Modellrechnungen ihren Kosten genährt haben, die sie tragen werden müssen, wenn sie heute nicht in die Richtung Klimaschutz im weitesten Sinne investieren. Mhm. Und dann wird es auch politisch vermittelbar, weil wir mit konkreten Zahlen als Menschheit ganz allgemein einfach immer besser umgehen können als mit ja irgendwie unterschwelligen Bedrohungen, die aber noch keiner so richtig greifen kann. Also dein Beispiel mit den Versicherungsbeiträgen stimmt. Die haben sich allein in den letzten 10 Jahren in manchen Gebieten mehr als verdoppelt aufgrund der dort stattgefundenen Naturereignisse. Aber das scheint noch nicht stark genug zu sein, weil das auch so ein schleichender Prozess ist. Wenn man aber einfach mal vor Augen hat, dass eine Kommune in 10 Jahren doppelt so viel ausgeben muss für die Beseitigung von Klimaschäden, dann ja, wissen wir, wie die kommunalen Haushalte heute aufgestellt sind, dann ist das der endgültige Todesstoß und bringt dann Kommunen plötzlich unter eine Fremdverwaltung, was keiner möchte, und dementsprechend regt man sich dann vielleicht ein bisschen früher danach und sagt, was müssen wir denn jetzt hier eigentlich tun? Und die Lösungen sind da. Also es ist nicht so, dass es dafür keine Ansätze gäbe. Wir können heute mehrere 1000 Quadratmeter große Wasserflächen mit einem ganz, ganz geringen Kostenaufwand sehr, sehr ansehnlich sauber halten, indem wir halt Technologien einsetzen, die wir zum Beispiel in Schwimmteichen kennengelernt haben.
Ja, also es ist bestimmt möglich und auch spannend. Die Frage ist, wollen wir uns oder können wir uns das leisten? Und auf der anderen Seite gibt es ja tolle Ansätze. Es gibt ja eine große Wohnungsbaugesellschaft. Ich sage das jetzt einfach mal, weil die auch ein Konzept hat. Das kann man auch tatsächlich runterladen. Ich verlinke das auch nochmal, die Vonovia. Die hat ein Schwammstadtquartier quasi entwickelt und haben das dann auch gebaut. Und auch da ist es ja im Privatwirtschaftlichen, dass sie einfach den Überflutungsschutz damit abgebaut haben. Und es wäre dann vielleicht nochmal eine Frage, muss der Wassergarten denn permanent mit Wasser gesegnet sein? Also kann ein Wassergarten, den wir jetzt auch gesellschaftlich nutzen, auch temporär trocken fallen?
Ich komme nochmal ganz kurz auf das Vonovia-Beispiel zurück. Das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel für das, was ich eben versucht habe darzustellen. Vonovia antwortet mit diesem Modell als Wirtschaftsunternehmen möglicherweise damit auf eine Situation, die die Kommunen mehr und mehr realisiert haben. Ich weiß von der Stadt Duisburg, da gibt es im Bauamt mittlerweile eine Planungsphase 0 und die heißt, was wollen wir als Kommune eigentlich? Mhm. Im Sinne von, wie wollen wir ein irgendwie neu definiertes Baufeld nutzen? Und was ist für uns eigentlich erstmal wichtig? Und wenn dann eine Stadt Duisburg zum Beispiel sagt, wir möchten Klimaschutz, wir möchten Hochwasserschutz, wir möchten Starkregenvorsorge betreiben, dann antwortet ein Konzern Vonovia ganz geschickt und auch demokratisch legitimiert und alle Interessen abwägend und vermittelnd mit einem Schwammstadtquartierkonzept darauf, weil damit die Kommune sagen kann, alles, was wir an Anforderungen an die Entwicklung dieser Fläche gestellt haben, wird mit diesem Konzept erfüllt. Und schon ist für jeden was dabei. Wir haben dann den Hochwasserschutz ein ganz kleines bisschen in private Hand gelegt. Die private Hand zahlt das erstmal mit, holt sich das über eine höhere Lebensqualität und damit einhergehende, möglicherweise etwas höhere Quadratmeter Mieten wieder zurück. Habe ich aber einen attraktiven Außenlebensraum, brauche ich möglicherweise ein paar weniger Quadratmeter als Mensch, um mich wohlzufühlen. Und wir erschlagen ein paar Fliegen mit einer Klappe gleichzeitig.
Also im Endeffekt könnte das ein Weg sein, dass wir das aus der privatwirtschaftlichen Situation, die was damit verdienen können, den Wassergarten so neu interpretieren können, dass er kürzlich aus dem Privatgarten rauskommt und zum Quartierskonzept wird.
Mhm, auf jeden Fall.
Und damit wäre es dann ja am Ende das, was wir früher auch schon hatten, denn Wassergärten, Parks, Brunnen, Wasserflächen waren ja immer Treffpunkte auch, ne? Also immer ein Treffpunkt, um sich auszutauschen, im doppelten Sinne Wäsche zu waschen, schmutzige. Und also dieses Thema, wir haben es intern, wir beide mal Wassergarten-Sharing genannt, also dieses, dass man Wasser teilt und was davon hat, das wäre dann schon am Ende des Tages aus dem Bereich. Ich finde das tatsächlich auch sehr legitim, jetzt von den Kommunen auch so einen Ansatz zu gehen und zu sagen, okay, machen wir gemeinsam, wir haben aber nicht so viel Geld, wir können das nicht machen, aber wenn das ein privatwirtschaftliches Unternehmen uns unterstützt oder wir das gemeinsam machen und dann vielleicht der Bauturbo zündet und dann geht's noch schneller, wäre es ja super. Mhm. 2036 weiß keiner mehr, was ein Bauturbo war, aber ist egal. Welche Rolle spielt das Älterwerden?
Das ist also die Demografie insgesamt in der Gesellschaft, aber natürlich auch in jedem von uns einzeln, ist eine Grundzutat zu dem, was wir gerade besprechen. Aus verschiedenen Gründen. Also nehmen wir einfach mal das Lebensalter, diskutieren gerade einen Renteneintritt mit einem höher werdenden Alter. Warum? Weil wir als Menschen immer älter werden und weil wir damit auch einen ganz anderen Lebenszeitraum überblicken können. Und auch immer noch im Alter von 60, 65, 70 sehr, sehr aktiv im Leben stehen, muss ich nur eine Generation zurück, zwei Generationen zurückblättern zu meinen Großeltern. Die Aktivität, die geistige Vitalität, mit der 70-Jährige heute noch ganz, ganz rege am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ist in der Generation meiner Großeltern so nicht gegeben gewesen. Also alleine schon vor dem Hintergrund ist das Älterwerden ein gesellschaftlich absolut relevanter Punkt. Und da sind wir sofort wieder bei dem Thema Wassergarten-Sharing. Diese gesellschaftliche Begegnung findet natürlich auch über Generationen hinweg statt. Und je mehr attraktive Touchpoints, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst Englisch, weil Berührungspunkte klingt ein ganz kleines bisschen komisch, aber so ein Touchpoint ist halt einfach ein Punkt, den man berührt, an dem man sich berührt. Je mehr wir davon schaffen, desto attraktiver wird ein Stadtquartier, desto akzeptierter wird es. Dann kommen wir fast wieder an den Anfang des Gesprächs, desto mehr stehen dann eben auch die Werte der Elemente, die wir dort finden, im Vordergrund und werden auch höher wertgeschätzt, einfach weil man zum Beispiel mit einem Steg, der ins Wasser gebaut ist, in eine Wasserlandschaft, die direkt an in mein Quartier integriert ist, gute Gespräche verbindet mit Menschen, die man dort getroffen hat, die vielleicht älter sind oder jünger sind als man selbst, aber oder in dieser Moment, den man über der Wasseroberfläche gemeinsam erlebt hat, was Positives darstellen, was dann dazu beiträgt, dass ich sowohl das Element Wasser im Allgemeinen wie eben auch genau diesen Touchpoint mitten in meinem Quartier viel, viel höher wertschätze und viel positiver wahrnehme.
Mhm. Woran könnte so ein neuer Wassergarten, so ein Projekt scheitern?
Und zu viel Ideologie. Muss ich ein bisschen davon trennen, dass das alles echt grüne Lebensräume sind. Das funktioniert, das zeigt uns die Erfahrung. Und da bin ich unglaublich dankbar um den beruflichen Hintergrund, den ich an der Stelle einbringen kann. Das funktioniert nur sehr bedingt. Es ist eben nicht Natur, sondern es ist der Natur nachempfundener, künstlich geschaffener Lebensraum. Und dieser künstlich geschaffene Lebensraum muss mit einer gewissen Technik betrieben werden. Da gibt es im Moment, das ist eine sehr typisch deutsche Geschichte, noch eine ganz starke ideologische Verblendung, insbesondere in den entscheidenden Bauämtern, die für die Entwicklung der städtischen Flächen, kommunalen Flächen verantwortlich sind. Und wenn wir das überwinden, und das geht halt wiederum nur durch fachlichen Dialog und auch durch ein paar Best-Practice-Beispiele, die entstehen, dann werden das Erfolgsgeschichten und die tragen sich dann auch immer weiter rum. Mhm. Denn die gesellschaftlichen Herausforderungen sind überall die gleichen und das ist das Schöne an einer demokratischen Gesellschaft. Wir leben von Best-Practice-Beispielen, die sich dann über Netzknotenpunkte multiplizieren und an anderer Stelle möglichst genauso wieder realisiert werden.
Sehr schön. Also das ist schon ein durchaus positiver Ausblick. Also wenn ich das jetzt nochmal resümiere, dann haben wir stehen an einem Grab, einem ausgeschichteten Grab. Wir haben den Wassergarten beide untergehakt und zerren ihn vom Rand weg und sagen, nein, du hast noch eine Chance. Wir machen was Neues. Wir haben gerade festgestellt, es gibt zwar eine Biophobie, es gibt eine Angst vor der Natur, aber es gibt auch die Biophilie. Und aufgrund dieser Liebe zur Natur und der neuen Ideen, die wir haben, über zum Beispiel Quartiersprojekte, über eine Zusammenarbeit von Stadt mit privatwirtschaftlichen Unternehmen und einem neuen Blick auf das Wasser, können wir schaffen, diese ganzen Kosten, die vielleicht auf uns zukommen, aber auch wieder den Wassergarten zurückzubringen und ihm eben eine neue Chance zu geben als Treffpunkt, als Biodiversitäts-Hotspot, als Hochwasserschutz, als Lebensraum, als Zusammenkunft und das dann sharen, wie das so schön heißt. Mhm. Wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, wo steht der neue Wassergarten da?
Ja, dann sind wir auf jeden Fall einige Foren und Kongressfokusthemen weiter und dann werden wir mit dem neuen Wassergarten im Zusammenhang mit der Schwammstadt und dem Schwammgarten und dem heute neu kreierten Regengarten oder so neu kreiert, ist er nicht, aber hier an der Stelle mit eingebracht, eine ganze Ecke mehr Vernetzung geschaffen haben. Wenn ich nochmal an die Entwicklung der Schwammstadt und das Konzept der Schwammstadt denke, dann hat es auch ein paar Jahre gebraucht, bis es in aller Munde war und heute gibt es kaum noch einen verantwortlichen Stadtplaner, der nicht auch das Konzept der Schwammstadt versucht, in seine Überlegungen mit einzubeziehen. Das klappt mal mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall findet Planung heute im Bewusstsein der Schwammstadt statt. Und ob wir das in 2 Jahren schon erreicht haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werden wir uns dorthin bewegen und auch dorthin bewegt werden. Das ist gar nicht nur was Aktives, sondern das ist auch was, wir werden dahin bewegt werden, aufgrund der gesellschaftlichen und klimatischen Entwicklung. Und insofern, ja, bin ich sehr positiv, was das Thema anbetrifft, weil wir heute eigentlich auch schon die Lösungen für die Herausforderungen haben, die mit solchen Projekten verbunden sind.
Ja, und es gibt so tolle Beispiele. Ganz viele davon habe ich mittlerweile schon als Gast hier bei mir im Podcast gehabt von Menschen, die sich damit beschäftigen. Ich verweise da nochmal auf einen eher doch konservativen Berufszweig, nämlich die Landwirte. Und ich habe in einer der letzten Folgen mit Markus Schwegler-Meyerhans aus der Schweiz gesprochen, mit Wasserkultur. Der hat das Naturgut Katzhof mit seiner Frau unterm Pflug und die haben Wasser und die Wasserverwendung und die Landwirtschaft völlig neu gedacht mit Agroforst, mit Keyline-System. Super spannend und auch das natürlich nichts Neues, sondern im Prinzip einfach nur adaptiert auf die heutige Zeit aus Ländern, wo es wenig Wasser gab, wie du das schon eingangs beschrieben hast, dass der mit Wasser ganz anders umgegangen wird. Super. Michael, wir sind am Ende unseres Gespräches, aber noch lange nicht am Ende um die Diskussion mit dem neuen Wassergarten. Ich glaube, wir haben Anregungen heute gegeben und ich hoffe, dass die Anregungen weiterverfolgt werden. Wir beide werden das tun.
Auf jeden Fall.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, erneut mit mir über das Thema neuer Wassergarten zu sprechen. Ich bin mir ganz sicher, es war nicht das letzte Mal, dass du bei mir zu Gast warst. Und ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ganz herzlichen Dank an dich, dass du uns die Möglichkeit gibst, diese Diskussion zu führen. Und wir haben den Gedanken schon mal an anderer Stelle gehabt. Vielleicht besteht die Möglichkeit, unter den Hörern dieser Podcast-Folge nochmal einen kleinen Aufruf zu starten. Wer auch immer das hört und wer sich irgendwie diesem Thema blau-grüner Infrastruktur verbunden fühlt, der möge sich über den Chat melden und dann fände ich es schön, wenn wir Diskussionen in diese Richtung vielleicht auch mal zu dritt führen oder auch mal in anderen Konstellationen, weil ich mir sicher bin. Und die Erfahrung habe ich heute schon in einem anderen Kontext gesammelt. Es gibt viel, viel, viel mehr Menschen, die sich mit diesen Gedanken beschäftigen, als man das zunächst vermutet. Und plötzlich findet man sich in so einem Ameisenhaufen wieder und man fängt ganz schnell an, mit bis eben noch vollkommen unbekannten Teilnehmern in die gleiche Richtung zu laufen.
Und es macht unglaublich viel Spaß.
Yes.
Gut, in diesem Sinne für alle da draußen, die jetzt zugehört haben und dieses Gespräch interessant fanden und überhaupt den Podcast gut finden, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Bei Apple Podcast, bei Overcast, bei wo auch immer man Podcast bewerten kann, tut es. Ich freue mich drüber, es hilft mir weiter. Und wie immer bleibt mir am Ende nur übrig zu sagen, bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.